Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Lesung. Das Buch »Ein Märchen für dich«. Systemische Lösungsgeschichten für Erwachsene und Kinder. Das ist ein Werkstattbuch. Das haben zum Großteil die Menschen geschrieben, die ich ausbilde zu systemischen Beratern. Und da geht es immer darum, den Weg von einem Problem zur Lösung zu beschreiben. Märchen werden häufig verwendet, um therapeutische Prozesse zu beschreiben. Häufig wird dann aber auf die Kunstmärchen zurückgegriffen von den Gebrüdern Grimm oder Andersen. Wir machen das anders, wir schreiben die selber. Wir schreiben jedes Märchen maßgeschneidert für die Person und ihr Problem. Wir hatten das schon mal in früheren Auflagen, da war es noch viel dünner, weil wir noch nicht so viele Märchen hatten. Und dann waren wir auf der Leipziger Messe und dort haben wir die Silvia Graupner kennengelernt. Und der hat dieses Projekt total gut gefallen. Und wir haben sie gewinnen können für diese neue, viel dickere Auflage, die Illustrationen zu übernehmen. Und das gebe ich mal an dich.
Ja, vielen Dank. Es war für mich eine Ehre, dieses Buch illustrieren zu können. Ich mache sonst Kinderbücher und viel Schulbuchillustration. Und auf unserer Kontakt funktionierte über diese Illustration, das war ein Bild in meiner Mappe. Ich habe hier hinter dem Stand, hinter dieser Bühne, meinen Stand im Bereich Druckgrafik. Sie sind da auch alle herzlich willkommen. Und Christiane entdeckte vor 2 Jahren an meinem Stand dieses Bild und musste lachen. Und das war so unser Schlüsselerlebnis. Und 2 Jahre später ist jetzt dieses Buch erschienen und dieses Märchenbuch zu illustrieren, hatte für mich einen besonderen Reiz, auch für Erwachsene zu zeichnen. Und als ich das Manuskript gelesen habe, haben mich einige Märchen auch besonders angesprochen und ich hatte das Gefühl, oh, mir fallen da immer ganz schnell Menschen ein, für die diese Geschichten passen. Und eine Geschichte hat mich auch ganz besonders berührt. Ich zeige Ihnen jetzt einige Illustrationen aus dem Buch. Ja, und dieses Märchen wird Christiane gleich nochmal vorlesen. Das heißt, der Fluch der Hexe. Und für so einen psychotherapeutischen Bereich zu illustrieren, das gab mir nochmal mehr Freiheiten als sonst für Kinder zu zeichnen. Und das ist die Begegnung eines kleinen Mädchens mit einer Hexe im Wald und die Hexe nimmt dem Mädchen ein Stück, bohrt ein Loch ins Herz und für mich war beim Zeichnen so die Idee, dass die Hexe und das Kind, das ist eigentlich eine Figur, ne? Und dass das Mädchen die Hexe in sich trägt und andersrum und es war für mich spannend, das deutlich zu machen. Das sind nochmal so kleine Eindrücke, was optisch in diesem Buch so passiert. Das sind dann andere Märchen. Und ich denke, Illustrationen heißt für mich auch, Bilder zu machen, indem man spazieren gehen kann, indem man ganz viel entdecken kann. Und ich denke, da hat das Märchenbuch dann nochmal so eine ganz besondere Ebene dazu bekommen. So, und jetzt will ich Sie nicht weiter auf die Folter spannen. Jetzt gebe ich zurück an Christiane und wünsche viel Freude bei der Lesung.
Das Märchen, das ich Ihnen jetzt vorlese, handelt von einem Problem, das ganz viele Menschen kennen. Es ist ja so, dass wir alle in unseren Familien aufwachsen und wir lernen in unseren Familien, wie das Leben funktioniert. Das passiert einfach. Und das, was unsere Eltern über uns sagen, das glauben wir. Ja, wir können gar nicht anders. Weil wenn wir klein sind, 2, 3 Jahre alt, dann haben wir noch gar nicht die intellektuelle Kapazität, um uns zu überlegen, nee, das ist jetzt eine Projektion, also da hat die Mama nicht recht, das stimmt jetzt gar nicht. Sondern wenn die Mutter sagt, das machst du nicht richtig oder da bist du ungenügend, das glauben wir. Damit identifizieren wir uns. Und viele, die in ihrer Kindheit das ganz oft gehört haben, dass sie so, wie sie sind, nicht richtig sind, die haben später wie ein innere Eltern in sich und die machen das mit sich selber. Ja, unsere Eltern haben das gar nicht gemacht, weil sie uns böse wollten. Ja, sondern es gibt ja so, so Sprichwörter, Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, und viele Eltern haben versucht, uns zu bescheidenen Menschen zu machen und haben geglaubt, indem sie uns unsere Fehler aufzählen und was alles nicht gut ist, dann würden wir zu besseren Menschen. Meist passiert aber was anderes. Ja, wir identifizieren uns so sehr damit, dass wir nicht genügen, dass wir nicht gut sind, dass wir danach auch das, was wir wirklich gut machen, nicht anerkennen können. Ja, wir glauben immer, es muss noch mehr sein, es muss noch mehr sein. Und es genügt nie. Und jetzt kommt etwas, das die wenigen von uns wissen. Da wir glauben, dass die Welt so funktioniert, tun wir unbewusst selber etwas dazu, dass genau das passiert, was wir gar nicht wollen. Ja, und wenn wir das mal verstanden haben, dass wir selber das unbewusst inszenieren, dann können wir es verändern. Ja, wenn wir immer nur mit dem Finger auf den anderen zeigen, ja, das ist eine prima Sache, das machen wir alle gerne, wenn wir wissen, wer Schuld hat. Blöderweise verändert sich dadurch das Leben aber nicht. Sondern es verändert sich erst, wenn wir selber gucken. Also wenn wir selber verstehen, ah, so gehe ich mit anderen Menschen um und deswegen passiert genau das, was ich ja gar nicht will. Und von diesem Mechanismus handelt das Märchen. Jetzt brauche ich aber vorher noch einen Schluck Wasser. Vor langer, langer Zeit lebte einst das Mädchen Lene zusammen mit seinen Eltern in einem kleinen Haus am Stadtrand. Der Vater arbeitete als Tagelöhner bei dem strengen Bauern. Die Mutter sammelte Kräuter, Beeren und Pilze im Wald und verkaufte diese auf dem Markt. So lebte die Familie mehr schlecht als recht und alle Hoffnung ruhte auf ihrem einzigen Kind, auf Lene. Wir schuften nur für dich, sagten die Eltern mindestens einmal am Tag zu dem Mädchen. Streng dich gefälligst an, das bist du uns schuldig. Und es strengte sich an. Sie passte auf in der Schule und bevor sie sich an ihre Hausaufgaben setzte, half sie im Haushalt, so gut sie es vermochte. Doch so sehr sie sich auch anstrengte, konnte sie die Erwartungen ihrer Eltern nie erfüllen. Schrieb sie nicht die beste, sondern nur die zweitbeste Klassenarbeit im Rechnen, sagte der Vater. Du enttäuschst mich, Lene. Hättest du dich besser vorbereitet, wäre dir dieser dumme Fehler nicht passiert. Das Schlimmste aber war, dass er danach einen ganzen Tag lang nicht mehr mit ihr sprach. Kam die Mutter abends vom Kräutersammeln aus dem Wald zurück und fand hoch oben auf dem Kleiderschrank noch ein winziges Stäubchen. Dann wurde sie schrecklich wütend und schlug ihre Tochter mit dem Kleiderbügel. »Du bist die Enttäuschung meines Lebens«, schrie sie immer wieder. Und Lene schmerzten diese Worte mehr als die Prügel. »Ich muss mich noch mehr anstrengen«, nahm sie sich vor. »Ich hätte es wirklich noch besser machen können.« Sie rackerte und schuftete, ging abends später zu Bett und stand morgens früher auf. Doch es wollte einfach nicht reichen. Eines Tages hatte die Mutter sie zum Kräutersammeln in den Wald geschickt. Und obwohl Lene die Hausaufgaben für den nächsten Tag noch nicht erledigt hatte, lief sie los. Sie kannte eine Lichtung, auf der die Kamille besonders prächtig gedieh, und pflückte die würzig duftenden Blüten in den Weidekorb. Plötzlich hörte sie am Knacken kleiner Zweige, dass sich jemand näherte. Sie blickte auf und sah zu ihrem Erstaunen eine wunderschöne Frau, die sie vom anderen Ende der Lichtung her freundlich anlächelte. »Liebes Kind«, sagte die Frau mit honigsüßer Stimme, »kannst du mir helfen? Ich habe mich wohl verirrt und du weißt doch sicher den Weg zurück.« Lee schließlich wusste, was ich gehörte, nahm ihren Korb auf, um der Frau den Weg zu weisen. Je näher sie ihr kam, umso lieblicher duftete es, und sie lief immer schneller, denn der Duft verhieß Geborgenheit, Liebe und Glück. Doch gleichzeitig benebelte der Duft die Sinne, und ihr wurde so schwindelig, dass sie zu Boden sank. Das Bild der Frau begann vor ihren Augen zu verschwimmen, so sehr, dass Lene sie nicht mehr erkannte. Plötzlich glich sie einer Hexe mit ihren lodernden Augen, dem verfilzten Haar, dem zu einem höhnischen Grinsen verzerrten Mund. »Du gehörst mir«, rief dieser Mund, »du bist meine Sklavin.« »Nein«, schrie Lene verzweifelt, und die Angst verlieh ihr neue Kraft. »Du kannst mir gar nicht widerstehen, Kindchen«, raunte die Frau. »Du bist schon mein.« »Nein«, brüllte Lene und rappelte sich hoch, »nein, ich will nicht.« Und langsam kämpfte sie sich rückwärts, ohne den Blick von der Frau zu wenden, die drohend immer näher kam. »Mir kannst du nicht entfliehen«, flüsterte die Frau, und Lene roch jetzt ihren stinkenden Atem. »Du bist verflucht. Nie wirst du mit dir zufrieden sein, und alle Menschen werden dich meiden.« Sie machte einen Satz auf das Mädchen zu, packte es und fuhr ihm mit dem spitzen rechten Zeigefinger durch die Brust direkt ins Herz. Ein furchtbarer Schmerz durchfuhr das Kind, und es sank leblos zu Boden. Als Lene aufwachte, mussten viele Stunden vergangen sein, denn die Sonne war gerade untergegangen und eine fahle Mondsichel zeigte sich über den Baumwipfeln. Sie wusste zuerst gar nicht, wo sie sich befand, doch dann fiel es ihr siedend heiß wieder ein. Sie war verflucht, auf immer und ewig. Sie tastete nach ihrem Herzen und stellte verwundert fest, dass die Verletzung, die sie so deutlich spürte, von außen nicht zu tasten und auch nicht zu sehen war. Doch innen war ihr Herz so wund und schmerzte, und sie spürte ganz deutlich das Loch, das der spitze Finger der Hexe gerissen hatte. Sie rappelte sich hoch und lief langsam nach Hause. Was würden ihre Eltern dazu sagen, dass sie sich so verspätet hatte? Es setzte ein gewaltiges Donnerwetter. Weder Vater noch Mutter fiel auf, dass sie vollkommen verstört und verängstigt aus dem Wald zurückgekehrt war. Nachdem die Eltern ihren Unmut geäußert hatten, ging Lene leise auf ihr Zimmer und erledigte bis tief in die Nacht ihre Hausaufgaben. Die Zeit verging. Lene wuchs heran und wurde eine hübsche junge Frau. Sie hatte sich an das Loch in ihrem Herzen gewöhnt und blieb für sich, damit niemandem auffiel, welch schreckliches Geheimnis in ihr schlummerte. Viele Menschen hätten sie gerne kennengelernt, denn Lene war freundlich und hilfsbereit, klug und verständnisvoll, einfühlsam und liebevoll, doch sobald ihr jemand näher kommen wollte, fanden sich gute Gründe, die das verhinderten. Und bald schon glaubte Lene, dass es die Menschen waren, die sie mieden. Vom Schmerz übermannt weinte sie oft bitterlich, denn sie wusste, dass niemand ihr helfen konnte. Was konnte ein ganz normaler Mensch gegen die Verwünschung einer Hexe ausrichten? Als sie wieder einmal weinend durch den Wald lief, verstellte ihr plötzlich ein alter Mann den Weg. Sie hatte ihn gar nicht kommen sehen und blieb erschrocken stehen. Ängstlich schaute sie ihn an, doch der Mann lächelte und sagte nur: »Du arme Frau!« Lene wischte sich die Augen. Der Mann sah gütig aus, doch hatte sich die schöne Frau einst in ihren Kindertagen nicht auch plötzlich in eine schreckliche Hexe verwandelt? Sie trat vorsichtig einen Schritt zurück. »Ich verstehe, dass du Angst hast«, fuhr der Mann fort und blieb stehen. »Nach allem, was du erlebt hast, ist das kein Wunder. Ich aber tue dir nichts zuleide.« Sie schaute ihn an, brachte aber kein Wort heraus. »Das Loch in deinem Herzen muss dich schmerzen«, sagte der Mann mitfühlend. Die Frau trat erschrocken einen weiteren Schritt zurück. Endlich fand sie ihre Sprache wieder. »Woher weißt du das?«, stotterte sie. »Ich sehe es«, erklärte der Mann. »Alle Menschen, die die Hexe verflucht hat, haben Löcher in ihren Herzen. Alle fühlen sich genauso wie du und alle sehen ähnlich aus.« »Hat sie nicht nur mich verflucht?«, fragte Lene ungläubig. »Bin ich nicht die Einzige, die so schlecht ist, dass sie diesen Fluch verdient?« »Oh nein«, antwortete der Mann und lächelte. »Du bist sicher nicht die Einzige. Und ich glaube, dass niemand einen Fluch verdient. Auch du nicht, Lene. Die Frau schaute zweifelnd und der Mann fuhr fort. Du kannst den Fluch auflösen und dein wundes Herz heilen, wenn es dir gelingt, das fehlende Stück zu finden und damit das Loch zu füllen. Dann bist du frei. Wie soll ich das tun? Fragte Leni, die plötzlich wieder Hoffnung schöpfte.
Es wird nicht leicht, warnte der Mann. Und du musst genau tun, was ich dir sage. Willst du das?
Die junge Frau nickte. Da winkte der Mann sie zu sich und sie musste sich zu ihm niederbeugen. Er zog ihren Kopf dicht vor sein Gesicht und flüsterte,
mach dich sofort auf den Weg. Du wirst das fehlende Stück aus deinem Herzen finden, wenn du fragst und bittest. Mehr gibt es nicht zu wissen.
Segnend legte er seine Hand auf ihr Herz und bevor Lene etwas zu ihm sagen konnte, war er so plötzlich verschwunden, wie er gekommen war. Nachdenklich schaute sie auf den Weg, der vor ihr lag. Sollte sie es wagen? Ich werde einfach weitergehen, beschloss sie endlich. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als diesen Fluch zu lösen. So machte sie sich auf den Weg, schlief nachts unter Büschen oder in Höhlen und kam an vielen Menschen vorbei, doch wie es ihre Art war, sprach sie niemanden an, fragte nicht und bat auch nicht. Zuerst fehlte ihr gar nichts. Die Tage waren heiß und die Nächte mild. Sie fand genug zu essen, denn sie kannte sich aus mit den Früchten des Waldes und sie genoss den Weg und die Natur. Doch als sie den Wald durchlaufen hatte, führte der Weg durch Wiesen, auf denen nur Gras und Klee wuchs. Sie fand nichts mehr zu essen und zu trinken und wurde immer hungriger und durstiger. Schließlich führte der Weg an einer Hütte vorbei, vor der ein Mädchen auf einer Bank saß. Lenes Magen knurrte, ihr Mund war völlig ausgetrocknet und sie spürte ihre Kräfte schwinden. Sie fasste sich an Herz und fragte, »Wo finde ich das nächste Gasthaus?«
Das Mädchen lachte. »Ein Gasthaus gibt's hier nicht. Hier wohnen arme Leute, die sich kein Gasthaus leisten können. Was fehlt dir, fremde Frau?«
Schon wollte Lene sagen, »Mir fehlt nichts.« Doch war sie so erschöpft und entkräftet, dass sie leise sagte, »Ich habe Hunger und Durst, habe seit 2 Tagen nichts gegessen und getrunken. Weißt du Rat?«
Das Mädchen sprang auf. »Warte!« rief es, lief in die Hütte, brachte einen Krug Wasser, einen Becher Milch und ein Stück Brot und wies auf den freien Platz auf der Bank neben sich.
»Auch wenn wir hier kein Gasthaus haben, gibt es doch Gastfreundschaft in unserem Land. Kein hungriger Wanderer wurde je von unseren Türen gewiesen.«
Dankbar trank Lene Wasser und Milch und noch nie hatte Brot köstlicher geschmeckt als dieses.
Als Wegzehrung gab ihr das Kind noch einen Apfel mit. Dann nahmen sie Abschied und Lene fühlte sich wunderbar warm und gestärkt und sie ahnte, dass sie es nicht nur von der Mahlzeit rührte.
Weiter lief sie über Hügel und durch Täler, ohne zu wissen, wohin der Weg sie führte.
Gegen Abend holte sie eine junge Frau ein, die einen vollgeladenen Leiterwagen hinter sich herzog. Die Frau hatte sie kommen hören, drehte sich um, blickte ihr erfreut entgegen.
»Wie schön, ich bekomme Gesellschaft«, rief sie.
Lene wandte sich um, denn sie erwartete hinter sich einen Menschen, dem der Gruß der Fremden gelten mochte. Doch zu ihrem Erstaunen war dort niemand.
Die Frau meinte tatsächlich sie.
Unsicher lächelnd trat sie näher. Die Frau reichte ihr grüßend die Hand und auch dann wich sie nicht vor ihr zurück.
»Komm, wir gehen ein Stück des Wegs gemeinsam«, sagte sie, und Lene trat zögernd neben sie, griff dann beherzt nach dem Griff des Leiterwagens und half der jungen Frau, das schwere Gefährt den Hügel hinaufzuziehen. Oben angekommen sprang die Frau lachend hinein. »Komm, steig auf, jetzt geht's hinab«, rief sie, und ohne nachzudenken folgte ihr Lene. Die Frau stieß sich mit dem Fuß vom Boden ab und hinab ging die Fahrt, immer schneller, immer wilder, und die beiden lachten und juchzten.
»Es wird bald Nacht«, sagte die Frau, als sie unten angekommen waren. »Wo wirst du bleiben?«
»Ich habe kein Nachtlager«, antwortete Lene und dachte an die Worte des alten Mannes. »Kann ich vielleicht in deiner Scheune im Stroh?«
»Eine Scheune habe ich nicht«, antwortete die junge Frau, »aber vielleicht tut's ja auch ein Bett.«
Die beiden sahen einander an und Lene hätte nicht erklären können, warum sie sich kurz danach wieder vor Lachen schüttelten. Sie fühlte nur, wie gut ihr dieses Lachen tat, wie leicht es war, wie fröhlich.
Als sie am nächsten Morgen nach einem kräftigen Frühstück das Haus der jungen Frau verließ, musste sie fest versprechen, auf dem Rückweg wieder bei ihr einzukehren. Und zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie vor, dieses Versprechen zu halten. Später erreichte sie das Ufer eines breiten Flusses, der so rasch floss, dass sie nicht wagte, zur anderen Seite zu schwimmen. Eine Brücke oder eine Furt konnte sie nicht erkennen, erspähte aber in der Ferne hohe Türme. Es dauerte noch einige Zeit, bis sie endlich die Stadt erreichte, doch auch hier gab es zu ihrer Enttäuschung keine Brücke über den Fluss. Sie hätte nicht erklären können, warum sie so genau wusste, dass die Heilung ihres Herzens am anderen Ufer auf sie wartete. Die Leute auf dem Marktplatz, die sie fragte, rieten ihr, bis zum nächsten Tag zu warten. Es hat geregnet im Gebirge, deshalb fließt der Strom so schnell, erklärte ein junger Mann. Gibt es einen Ort, an dem ich schlafen kann? Fragte Lene zögernd, denn sie hatte sich noch nicht daran gewöhnt, auf andere Menschen zuzugehen. Warum kommst du nicht mit zu uns? Wollte der junge Mann wissen. Meine Familie wird sich freuen, dich für die Nacht zu beherbergen. Und so geschah es. Lene folgte dem jungen Mann, der Jakob hieß, zu seinem Hof, und zusammen mit seinen Eltern und Geschwistern nahm sie das Nachtmahl ein. Dankbar lag sie in dem weichen Bett, und seltsamerweise gingen ihr die dunklen Augen Jakobs nicht aus dem Sinn. Am nächsten Morgen bot er ihr an, sie auf seinem Pferd über den Fluss zu bringen, und darüber freute sich die junge Frau. Als sie einwilligte, ging ein Strahlen über Jakobs Gesicht. Sie hielt sich dankbar an ihm fest und spürte, wie stark er war, wie geschickt er das Pferd durch die Stromschnellen lenkte, wie sicher er die Gefahren des Flusses meisterte. »Wohin willst du, Lene?« fragte er, als er sie vom Pferd gehoben hatte. Sie blickte sich suchend um und sah in der Ferne einen schwarzen Felsen, der sich drohend vom fahlen Blass des Himmels hob. »Dorthin«, antwortete sie, und Jakob schauderte. »Zum Hexenhorst willst du?« fragte er zögernd. Lene lächelte. »Hexenhorst? Ja, das musste der richtige Ort sein, um zu finden, wonach sie suchte. Ja, Jakob, ich will zum Hexenhorst«, antwortete sie mit fester Stimme. »Dann will ich mit dir gehen«, beschloss er. Lene zögerte. Sie fühlte, dass ihr seine Fürsorge gut tat, und gleichzeitig spürte sie Angst. Wenn er ihr näher kam, würde er das Loch in ihrem Herzen spüren? Sollte sie das tun, was sie immer getan hatte? Sollte sie flüchten? Doch dann würde sie jetzt Jakob verlieren, und allein der Gedanke tat ihr weh. Sie fasste einen Entschluss, blickte ihm in die Augen und verriet zum ersten Mal in ihrem Leben ihr Geheimnis. »Ich bin verflucht«, sagte sie mit leiser Stimme. »Die Hexe hat mich verflucht und mein Herz verletzt. Dort am Hexenhorst kann ich es heilen, und deshalb muss ich zu diesem Felsen, koste es, was es wolle. Wenn ich dort keine Heilung finde, bleibe ich auf ewig ihre Sklavin.« Unsicher schaute sie zu Boden, erwartete, dass er sich angeekelt von ihr wenden würde. »Dann helfe ich dir, dein Herz zu heilen«, antwortete der junge Mann und nahm sie bei der Hand. »Steig auf, wir reiten los.« Er half ihr wieder auf sein Ross, und sie durchquerten die steinige Ebene, auf der kein Halm, kein Kraut, kein Strauch, kein Baum gedeihen mochte. Je näher sie kamen, umso höher türmte sich der schwarz glänzende Fels, und umso langsamer ging das Pferd, bis es schließlich stehen blieb und ängstlich schnaubte. Sie stiegen ab. Jakob band das Ross an einen schwarzen Stamm, und zusammen gingen sie zum Hexenhorst. Eine schmale, in den Stein gehauene Treppe führte hinauf, und sie stiegen Stufe und Stufe immer höher, bis Lene nicht mehr hinabzusehen wagte, weil ihr ob der großen Höhe schwindelte. Schwarze Vögel kreisten kreischend über ihren Köpfen, und manches Tier stieß pfeilschnell hinab auf die beiden Menschen, sodass Jakob sein Schwert zog und nach den Krähen schlug. Endlich, als Lene schon nicht mehr zu hoffen wagte, das Ende dieses grässlichen Wegs jemals zu erreichen, standen sie vor einer Öffnung, die in eine tiefe, schwarze Höhle führte. Vorsichtig ging Jakob mit gezücktem Schwert voran. Lene folgte ihm dicht hinterher in die rabenschwarze Finsternis, wobei sie sich mit der Hand an der Felswand entlangtastete. Plötzlich berührte sie etwas und schrie leise auf, denn dieses Etwas bewegte sich. Und erst als das Tier zum Ausgang schwirrte,
erkannte sie die Fledermaus. »Komm zu mir, Lene, dort ist Licht«, flüsterte der junge Mann, der weitergegangen war. »Es muss Feuer sein, denn das Licht flackert, und ich höre das Brausen, je näher ich ihm komme.« Ganz langsam schlichen sie näher. Der Weg machte eine Biegung. Beide konnten einen Ruf des Erstaunens nicht unterdrücken, als sie vorsichtig um die Ecke spähten. Vor ihnen lag ein Saal aus schwarz glänzendem Stein, in dessen Mitte ein Feuer loderte. Hoch über dem Feuer hing ein Käfig, und in diesem Käfig sah Lene das Stück, das ihrem Herzen fehlte. Wortlos deutete sie hinauf zu der hohen Decke. Wortlos folgte Jakob ihrem Blick. Ja, dort war das, wonach sie gesucht hatten. Doch es hing zu hoch. Lene wollte schon verzweifeln, als sie plötzlich an das dachte, was der alte Mann ihr aufgetragen hatte. Fragen und bitten sollte sie, sonst würde sie keine Heilung finden. Da wusste sie, dass sie Hilfe brauchen würde. Hilfe von anderen Menschen, und sie ahnte, dass sie sich selbst erlauben musste, die Hilfe der Menschen und ihre Freundschaft anzunehmen. Sie musste sich entscheiden, hier und jetzt. War sie ein Mensch, der es verdiente, lebenslang verflucht zu bleiben? War sie so schlecht, so ungenügend? Oder war sie eine ganz normale Frau, mit vielen Stärken und mit Schwächen, ein Mensch, der es wert war, von anderen geliebt zu werden, weil sie mit sich im Reinen war? »Ich bin es wert«, flüsterte sie. »Ich bin es wert«, sagte sie lauter. »Ich bin es wert«, schrie sie den Flammen entgegen. »Ich bin bereit.« Kaum hatte sie es ausgesprochen, da stand das Mädchen vor ihr, das ihr Wasser, Milch und Brot gereicht hatte, gefolgt von der fröhlichen Frau, die ihr das Nachtlager angeboten hatte, und Jakobs großer Familie. Alle hatten etwas mitgebracht, was sich als nützlich erweisen sollte. Leitern, Seile, Bretter, Nägel und einen Hammer. Und daraus wurde ein Gerüst gezimmert, auf das nur das Mädchen klettern konnte. Und das tat es auch. Schnitt den Käfig vom Haken und trug den kostbaren Schatz hinab zu Lene. Mit zitternden Händen öffnete sie den Schrein. Und gerade, als sie das Kleinod an die Brust gedrückt hatte, hallte ein wilder Schrei durch die Höhle. Die Hexe stob auf ihrem Besen durch die Flammen und grapschte wütend nach Lenes Herz. Obwohl die Menschen sehr erschrocken waren, warfen sie sich vor die junge Frau und hoben schützend ihre Arme. Kreischend fuhr die Hexe zurück, denn Freundschaft und Liebe schmerzen sie mehr als alles andere auf der Welt. Sie taumelte rücklings in die Flammen, bäumte sich noch einmal auf und brüllte, dass die Steine zitterten, brannte lichterloh und verschied. Ein Bauch wehte durch den Steinsaal, die Flammen wurden kleiner und verloschen. Langsam erholten sich die Menschen von dem Schrecken und schweigend gingen sie hinaus, stiegen die steile Treppe hinunter, holten ihre Reittiere, überquerten die steinige, kahle Ebene und den großen Fluss. Erst als sie gemeinsam um den großen Tisch in Jakobs Hof versammelt waren, blickten alle Lene an. Und Lene strahlte. Ein Leuchten lag in ihren Augen, warm schlug das Herz in ihrer Brust. Sie war wieder heil und ganz. Was dann geschah? Was natürlich in allen Märchen geschieht. Sie heiratete am nächsten Tag den jungen Mann und feierte mit all ihren neuen Freunden eine Woche lang das Hochzeitsfest. Ja, und wenn sie nicht gestorben sind, ja? Genau, dann leben sie noch heute. Ja. Dankeschön. Ja, Sie finden zu den verschiedensten Themen Märchen in diesem Buch, zu Paarproblemen, zu den Problemen, die Mütter mit Kindern haben.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.